Ja, das soll heute auch das Thema sein. Wie ist das eigentlich, wenn wir von Leid getroffen werden? Und ja, wie ist das eigentlich, wie gehen wir mit solchen leidvollen Erfahrungen, mit Schmerz und mit Trauer um? Ich las vor einiger Zeit dazu die Geschichte von Jan. Sie hat mich tief berührt und traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich dieser Person, diesem jungen Mann, an vielen Punkten ähnlich war. Als Jan 5 Jahre alt ist, stirbt sein kleiner Hund. Jan ist wie gelähmt und bricht in Tränen aus. Der Hund war sein allerbester Freund. Er schlief am Ende seines Betts und nun war er auf einmal nicht mehr da. Seine Eltern sind besorgt, denn Jan ist wirklich untröstlich. Und schließlich sagt sein Vater: "Sei nicht traurig, Jan, wir kaufen dir einen neuen Hund." Der Vater hat das gut gemeint. Er hat es wahrscheinlich auch nicht anders gelernt, denn die meisten Menschen in unserer Gesellschaft gehen so mit ihren schmerzlichen Erfahrungen um. Sie ersetzen ihre Verluste und begraben ihre Gefühle. Immer und immer wieder hören wir von klein auf: "Sei nicht traurig, hör auf zu weinen, begrabe deine Gefühle. Wir kaufen dir etwas Neues, wir ersetzen deinen Verlust." Das sind die ersten beiden Schritte in unserer Gesellschaft, um mit Trauer fertig zu werden. Und sie sagen uns: "Wenn du erst das Neue gekauft hast, dann wirst du nicht mehr an das Alte denken." Später verliebt sich Jan. Die Welt hat nie rosiger ausgesehen, bis sie ihn 3 Monate später verlässt. Plötzlich verdeckt ein Vorhang die Sonne, Jans Herz ist zerbrochen, der Schmerz ist riesengroß. Aber seine Mutter sagt: "Sei nicht traurig, Jan, es gibt noch mehr Fische im Meer. Begrabe deine Gefühle, ersetz dir den Verlust." Jan verinnerlicht ab diesem Tag diese Schritte, er wird sie für den Rest seines Lebens anwenden. Eines Tages stirbt Jans Großvater. Jeden Sommer waren sie zum Angeln gemeinsam unterwegs, er fühlte sich seinem Großvater sehr verbunden. Von seinem Tod erfährt Jan in der Schule, ein Zettel wird ihm zugesteckt. Er liest die Sätze, aber die Worte verschwimmen vor seinen Augen. Er kann die Tränen nicht zurückhalten. Schließlich bricht er auch noch in Schluchzen aus. Sein Lehrer ist unangenehm berührt. Er bringt ihn in den Lehrmittelraum, damit er alleine weiter weinen kann. Als Jan an diesem Tag nach Hause kommt, sitzt seine Mutter weinend im Wohnzimmer. Er will zu ihr laufen, sie umarmen und mit ihr weinen. Aber sein Vater sagt: "Lass sie jetzt ein bisschen in Ruhe, Jan. Sie muss jetzt alleine sein." Jan lernt an diesem Tag schmerzhaft einen weiteren Teil kennen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Trauer umgehen. Wenn du traurig bist, dann trauere lieber allein. So geht Jan in sein Zimmer und weint für sich und er spürt eine Einsamkeit, wie er sie noch nie in seinem Leben erlebt hat. Schließlich vergräbt er auch diese Gefühle und überspielt den Verlust seines Großvaters mit ganz viel Action, mit Sport, mit Terminen. Er beschäftigt sich. Er versucht sein Bestes, um normal zu leben. Aber nach einigen Monaten entdeckt er, dass er ständig an seinen Großvater denkt. Die Angeltouren, der Weihnachtsabend, die Geburtstage. Er beschäftigt sich noch monatelang damit, bis er schließlich seinem Vater davon erzählt. Und der Vater sagt: "Jan, du musst dir Zeit lassen." Dahinter steckt ein Gedanke, mit dem sich viele Menschen trösten, dass nämlich die Zeit alle Wunden heilt, ganz von allein. Irgendwann wird der Schmerz schon aufhören. Zeit heilt. Das wird zur Schritt Nummer 4 in Jans Umgang mit Trauer. Und Jan lässt sich Zeit, eine Menge Zeit, aber irgendwie fühlt er sich gefangen in einer Zelle aus Traurigkeit. Und noch schlimmer, ihm fällt auf, dass er seinem Großvater nie gedankt hat. Für die Angeltouren, für das Mittagessen am Lagerfeuer, das Schwimmen am Nachmittag, die Urlaube. Er hatte so viele Dinge nie gesagt, auch das Wichtigste nicht. "Ich hab dich lieb, Opa." Er hat das nie gesagt. Aber was kann er jetzt noch daran ändern? Es ist zu spät, das in Ordnung zu bringen. Er wird es wohl sein ganzes Leben lang bereuen müssen. Für immer wird er ein schlechtes Gewissen haben. Und Jan macht das zur Nummer 5 in seiner Trauerphilosophie. Wenn du etwas versäumt hast, dann musst du mit der Schuld leben. Du kannst absolut nichts daran ändern. Und noch ein letztes lernt Jan, am Tod seines Großvaters, enge Beziehungen machen verletzlich. Wenn ich solch einen tiefen Schmerz in Zukunft vermeiden will, dann muss ich Distanz wahren. Also entwickelt Jan seinen sechsten Schritt. Trauer vermeide ich, wenn ich eine Mauer um mich baue. Vertraue niemandem ohne Vorbehalt, lass keinen so nah an dich heran, dass du verletzt wirst, wenn er dich verlässt. Dieser sechste Schritt macht den üblichen Umgang mit Trauer in unserer Gesellschaft komplett. Aber ist die Trauer damit wirklich überwunden? Oder bleiben nicht doch ein paar offene Wunden zurück, Wunden, die unser Leben vergiften? Es ist ja erschreckend, wie oft unverarbeitete Trauer Menschen in Alkoholismus, in Arbeitssucht, zerbrochene Beziehungen oder zwanghafte Essmuster führt. Sie finden keinen Weg mehr, das Leben nach einem schweren Verlust wieder ins Gleis zu bringen. Ein Partner verunglückt, ein Kind ist behindert, eine schlimme Krankheit stellt sich ein, ein Lebenstraum zerbricht oder eine Beziehung scheitert. Unglaubliches Leid, tiefsitzende Trauer. Du liegst im Bett und weinst, du willst nichts mehr von der Welt wissen, das Leben steht plötzlich still. Und dennoch, ob wir das wollen oder nicht, das Leben dreht sich weiter. Und die Frage ist, wie sieht die Zukunft aus, wenn wir so hart vom Leben gebeutelt werden? Werden wir dann verbittert und immer trauriger und depressiver? Werden wir so verzweifelt wie Robert Enke, der sich vor 10 Jahren das Leben nahm und der auch letzte Woche wieder in allen Zeitungen war? Werden wir zu einem harten, zornigen Menschen, der Gott und der Welt gegenüber nichts als Ärger empfindet? Oder werden wir trotz allem mit Gottes Hilfe noch einmal neu Ja zum Leben sagen? Werden wir uns trotz einiger Narben noch einmal freuen können? Werden wir noch einmal neues Vertrauen wagen? Als in der jungen Gemeinde in Thessaloniki die ersten Gemeindeglieder starben, da trauerten die Christen sehr um ihre Geschwister. Und sie wandten sich in ihrer Trauer an Paulus. Der hat ihnen damals einen Brief geschrieben, der mit ganz viel Hoffnung und mit Freude erfüllt war. Denn Paulus beginnt seine Ausführungen mit den Worten: Seid doch nicht traurig, wie alle anderen, die keine Hoffnung haben. Ich dachte lange Zeit, dass Paulus hier meint, dass wir nicht traurig sein sollen. Aber beim neuerlichen Lesen fiel mir auf, dass man diesen Satz auch ganz anders lesen kann. Liebe Gemeinde trauert, aber bitte nicht so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich glaube, dass das auch den biblischen Zusammenhang zwischen Hoffnung und Trauer viel besser wiedergibt. Ein Beispiel habe ich im Psalm 42 dafür gefunden. Wir haben ihn vorhin in der Lesung gehört. Dieser Psalm wurde schon von vielen Leuten an ihrem Sterbebett gebetet. Er hat ihnen Kraft gegeben in der letzten Stunde. Verfasst wurde der Psalm von den Korachitern, einer sehr musikalischen Sippe aus dem Stamm Levi. Aber was noch viel wichtiger ist, die Korachiter wussten, was es bedeutet, mit Leid und Trauer umzugehen. Zur Zeit Moses hatten sie den größten Teil ihrer Sippe bei einem Erdbeben verloren. Darum lasst uns doch jetzt von den Korachitern lernen, wie auch wir mit Leid und Trauer umgehen können. Wir wollen sehen, was die Frauen und Männer der Bibel anders gemacht haben als wir. Dabei werde ich versuchen, die unterschiedlichen Ansätze Punkt für Punkt gegenüberzustellen. Der erste Schritt, den Jan gelernt hatte, hieß: Begrabe deine Gefühle. Bei Gott lernen wir das genaue Gegenteil. Der Psalmist sagt: Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Das heißt, schmecke deine Tränen. Fühl deine Gefühle. Spür sie und lass es zu, wenn sie in dir aufkommen. Denn sie gehören doch zu Gottes guter Schöpfung. Er hat sie dir geschenkt. Darum unterdrück sie nicht und verleugne sie nicht. Schwäch sie nicht ab. Du musst nicht an der falschen Stelle tapfer sein. Fühl deine Gefühle und lass sie raus. In Vers 5 heißt es: Ich will ausschütten mein Herz. Und in Vers 7 spricht der Psalmist: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Gesteh dir das ruhig ein. Auch Jesus scheute sich nicht, seine Gefühle auszudrücken. Als sein Freund Lazarus stirbt und Jesus an seinem Grab steht, da weint er mit Martha und Maria. Jesus weint. Vielleicht hast du wie Jan in der Vergangenheit gelernt, deine Gefühle jedes Mal zu begraben. Du hast alles mit dir selbst ausgemacht. Du hast deine Tränen unterdrückt. Aber du hast dir damit keinen Gefallen getan. Gottes Wort ermutigt dich, deine Gefühle zuzulassen und auszudrücken. So wie der Psalmist das tat, der betete: Meine Seele schreit nach dir, o Gott. Ganz genauso darfst du deinem Gott deine Not hinwerfen. Er wird deine Klage nicht abweisen. Er leidet mit dir mit. Du darfst ihm alles sagen und alles bringen, und er ist doch jetzt und hier für dich da und hört dir zu. Du darfst ihm alles bringen, nicht nur, dass du einen geliebten Menschen verloren hast. Bring ihm auch all deine schlimmen Erlebnisse aus deiner Kindheit, da wo dein Leben verletzt wurde. Und er hört auch dein Klagen über deine kaputten Beziehungen oder deine angeschlagene Gesundheit. Aber bitte drück deine Gefühle aus. Das gehört zum Trauern unbedingt dazu. Und es ist der erste Schritt, mit dem du deine Trauer bewältigen kannst. Es ist der erste Schritt in Richtung Hoffnung. Der zweite Schritt in Jans Trauerstrategie hieß: Ersetz den Verlust so bald wie möglich. Blätter die Seite einfach um, mach weiter, denk nicht so viel darüber nach, verlass den Ort deiner Trauer. Die Bibel sagt uns auch hier das genaue Gegenteil. Sie sagt: Verarbeite deine Trauer. Ersetz den Verlust nicht einfach, sondern geh ihn noch einmal durch. Bleib an dem traurigen Ort lange genug, um zuzulassen, dass die ganze Wirkung des Verlustes in deiner Seele klar wird. Lass die Fragen, wie der Psalmist, in deinem Leben zu. Frag dich: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warum? Warum bin ich so mutlos? Warum ist meine Seele so betrübt? Warum finde ich keine Ruhe mehr? Warum, Herr? In Israel ist es üblich, tiefe Verluste intensiv zu betrauern. Da wird geweint, gefastet und geklagt. Man legt allen Schmuck und sogar die Schuhe ab. Ein Trauergewand wird angezogen. Manche wälzen sich in der Asche oder streuen sich Staub aufs Haupt. Manche verhüllen den Mund und scheren sich den Kopf kahl. Das hält oft viele Wochen an, denn Gott führt seine Leute dahin, zu ihrem Schmerz zu stehen. Wir sollen der Versuchung widerstehen, diese schmerzhafte Lebensseite einfach umzublättern. Wir sollen nicht vor dem Schmerz davonrennen und alles verdrängen. Wir sollen es wagen, der Situation ins Auge zu blicken. Dazu kann es auch nötig sein, dass du mal eine Zeit lang innehalten musst. Wenn du einfach immer weitermachst, bleibt ja gar keine Gelegenheit, über das Geschehene nachzudenken. Du verpasst es, heilsam mit einem Menschen oder mit Gott darüber zu reden. Um den Schmerz zu überwinden, musst du dich ihm stellen. Du musst ihn aushalten, sonst ist es unmöglich, ihn zu verarbeiten. Der dritte Schritt bei Jan hieß: Trauere allein. Und wieder finden wir in der Bibel das Gegenteil. Menschen mit zerbrochenen Herzen tun sich zusammen mit ihrer Familie oder Freunden, um gemeinsam zu trauern und Krisenzeiten zu bewältigen. So sehnt sich der Psalmist danach, endlich mit seiner Trauer in den Tempel, in die Gemeinde gehen zu können. Aber seine Feinde verwehren ihm diesen Schritt, und das wird ihm in seiner Trauer zur allergrößten Anfechtung. So gerne möchte er mit seiner Trauer Trost im Gottesdienst finden. Und er fragt: Wann werde ich endlich wieder dahin kommen? Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so dürstet meine Seele nach Gottes Angesicht. Als Jesus vor seinem inneren Auge sein Leiden und seinen Tod sieht, bittet er seine Jünger: Wacht mit mir, betet mit mir, bleibt bei mir, unterstützt mich. Und selbst als Jesus am Kreuz hängt, denkt er noch daran, dass die Trauernden nicht alleine bleiben sollen. Er stellt seiner weinenden Mutter seinen Lieblingsjünger zur Seite. Er soll mit ihr diese Krise durchstehen. Trauern in der Gemeinschaft kann so heilsam sein, auch für dich. Es verbindet dich neu mit dem Leben. Darum lass dich doch tragen und lass dir helfen. Und vielleicht spürst du dann zum ersten Mal, was du wirklich an der Gemeinde hast. Der vierte Schritt der Trauerarbeit unserer Gesellschaft heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Eine Lüge, wie wir immer wieder feststellen können. Der vierte Schritt in der Bibel heißt, nur Gott allein kann dich heilen. Er hat den Einblick und Durchblick. Er weiß, was in unserer Seele los ist. Er kennt unsere Gefühle. Er allein kann uns trösten. Darum wird sein Heiliger Geist auch unser Tröster genannt. Vor 50 Jahren dachten viele Industrielle, sie könnten giftigen Müll einfach vergraben und dann sei er verschwunden. Heute wissen wir es besser. Nichts verschwindet einfach so. Vergrabenes Gift verschmutzt das Grundwasser, reichert sich in der Nahrung an und tötet Leben. Genauso verhält es sich mit vergrabener Trauer. Die Zeit heilt nichts davon. Vergrabener Schmerz dringt in unsere Gefühle ein. Er bringt unser Wahrnehmungsvermögen durcheinander. Er verdirbt unsere Beziehung. Oft geschieht das ganz schleichend. Du wunderst dich nur, dass deine Welt immer düsterer wird und du immer trauriger bist. Aber du kannst nicht erklären, warum. Die Zeit allein heilt nichts. Darum möchte ich dir Mut machen, dass du anfängst, die Zeitbomben in deinem Leben zu entschärfen. Gott will dein zerbrochenes Herz wieder heilen. Darum bring ihm, was du an Verletzungen und Narben mit dir herumträgst. Gott möchte nicht, dass du bitter wirst. Er tut alles, damit du dich nicht verschließt und vom Leben abwendest. Er will dich heilen und mit neuer Hoffnung erfüllen. Und so betet der Psalmist: Herr, ich weiß nicht mehr aus noch ein. Welle auf Welle rollt über mich. Aber ich will auf dich, mein Gott, hoffen. Martin Luther übersetzte: Ich harre auf Gott. Ich weiß, ich werde ihm noch danken, ihm, meinem Gott, der mir hilft. Das bedeutet nicht, dass keine Narben zurückbleiben. Es wird nach einem tragischen Verlust nie mehr so werden wie vorher. Aber Gott hat die Macht, dein Leben so zu erneuern, dass du wieder Mut zum Leben findest. Jans fünfter Schritt hieß: Wenn irgendetwas ungeklärt geblieben ist, gewöhn dich daran, mit deiner Schuld zu leben. Du kannst sowieso nichts dagegen tun. Das schlechte Gewissen bleibt für immer. Der Psalmist sagt, dass wir sehr wohl etwas tun können. Wir dürfen für das, was wir versäumt haben, Gottes Vergebung in Anspruch nehmen. Dass so viele Korachiter bei dem Erdbeben ums Leben kamen, das war ihre eigene Schuld. Sie hatten sich gegen Gott aufgelehnt. Sie hatten Mose, seinen Gesandten, übel beschimpft. Aber schon damals galt, wer seine Schuld vor Gott bekannte, dem wurde vergeben. Augenblicklich. Das haben die Korachiter, die am Leben blieben, damals erfahren. Und so beten sie bis heute: Herr, stell mir dein Licht und deine Treue zur Seite. Herr, stell mir dein Licht und deine Treue in meiner Trauer zur Seite. Wir müssen heute nicht uns mit unseren Selbstvorwürfen und unseren Selbstanklagen zermartern. Wir können uns auf Gottes Treue verlassen. Wir dürfen Frieden schließen mit unserer Vergangenheit. Das wird vielleicht nicht von heute auf morgen passieren, denn das, was passiert ist oder versäumt wurde, hat wahrscheinlich auch nicht nur einen Augenblick gedauert. Da hatte zum Beispiel jemand große Probleme mit seinem Vater und inmitten dieser Spannung und Feindseligkeit starb der Vater an einem Herzinfarkt. Die Trauer über all das Ungeklärte überwältigte den Sohn. Er wurde damit nicht fertig und suchte schließlich die Hilfe eines Seelsorgers. Der forderte den Mann auf, einen letzten Brief an seinen Vater zu schreiben. Er sollte all das mal ausdrücken, was er noch nie gesagt und aufgeschrieben hatte, um es endlich hinter sich zu lassen. Das war keine leichte Aufgabe. Aber der Sohn schrieb einen 30 Seiten langen Brief und er las ihn seiner Mutter Wort für Wort vor. Danach sagte er: Endlich ist mir eine Last genommen, die ich fast 10 Jahre lang mit mir herumgetragen habe. Merkst du, Gott hat auch hier einen Prozess genutzt, um diesem Mann Frieden mit seiner Vergangenheit zu schenken. aber er ist zu seinem Ziel gekommen. Denn Gott steht treu zu seinem Wort, das er uns gegeben hat. In Hebräer 9, Vers 14 verspricht er uns, das Blut Jesu Christi, der sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht hat, wird unser Gewissen reinigen von den toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Ein letzter Gedanke. Unsere Gesellschaft sagt, wenn dich ein Verlust tief getroffen hat, dann lass niemanden mehr an dich heran. Bau eine Mauer um dich herum. Das ist eine durchaus verständliche Reaktion. Um ja anders zu reagieren, brauchen wir eine starke Hoffnung. Und genau davon redet der Psalmist in dem Refrain, der seinen Trauergesang durchzieht. Mein Gott ist mein Fels. Der Verlust schmerzt ihn. Aber er besinnt sich darauf, dass er in Gott einen sicheren Felsen hat, den ihn keiner nehmen kann. Und auf diesen Felsen setzt er seine ganze Hoffnung. Vor einigen Jahren verloren Bekannte von mir ihr Haus durch ein Feuer. Zum Glück schafften sie es, all ihre Kinder herauszuholen, bevor das ganze Haus zusammenbrach. Tage später standen sie vor der Ruine und dankten Gott. Sie lobten ihn, weil sie nämlich ihren größten Reichtum, ihre Kinder, nicht verloren hatten. Und sie glaubten ganz fest daran, dass Jesus sie auch in dieser Not nicht allein lassen wird. Genauso kann sich deine Lebenssicht verändern, wenn du dich ganz in die liebenden Arme Jesu wirfst, wenn du dir seine Vergebung zusprechen lässt. Jesus wartet jetzt darauf, dass du ihn in dein Herz hineinlässt, dass du ihn wieder zur Mitte deines Lebens machst. Und er verspricht dir, dass dir sein Halt nicht mehr genommen wird. Paulus schreibt, kann uns denn noch irgendetwas von Jesus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben? Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus. Er ist unser Fels. Vielleicht verlierst du eines Tages tatsächlich deine Arbeit, dein Haus, deine Gesundheit, vielleicht sogar ein Kind oder den Ehepartner, aber Jesus wirst du nie verlieren, niemals. Und wenn du vor den brennenden Ruinen deines Lebens stehst, kann dir deinen größten Halt nichts und niemand nehmen. Er bleibt dein Fels. Trotz allen Leids, trotz des tiefen Schmerzes, der uns vielleicht nicht erspart bleibt, gibt es Hoffnung durch die Trauer hindurch. Es gibt eine Zukunft nach dem Verlust. Dein Leben kann wieder heil werden durch Jesus. Nicht mühelos, nicht einfach so von heute auf morgen, aber nach und nach durch die Schritte, die Gott uns zur Bewältigung unserer Trauer rät. Er sagt dir heute, du bist viel zu kostbar und viel zu zerbrechlich. Darum gesteh dir doch bitte ein, dass du Gott brauchst und dass du dich nach Vergebung sehnst. Steh dir ein, dass du Jesus brauchst und seine Liebe und Geborgenheit. Lad ihn jetzt in dein Leben ein. Mach ihn zu deinem Mittelpunkt. Komm zum Abendmahl, wo er uns seine Vergebung ganz neu zusprechen möchte. Und spür wieder, dass er dein sicherer Halt im Leben ist. Ich wünsche dir jedenfalls von Herzen, dass du durch die Kraft Jesu Christi wieder neu zu Beziehung, zu Hoffnung und Zukunft und zur Freude im Leben findest. So habe ich dir heute zwei Arten vorgestellt, um mit Trauer umzugehen. Die Art unserer Gesellschaft und Gottes Art. Die beiden sind unverkennbar verschieden. Und die Frage ist, was wirst du tun, wenn das Telefon klingelt und dir eine Botschaft bringt, bei der dir schwindelig wird? Was wirst du tun, wenn der Arzt mit einem grauen Gesichtsausdruck in dein Zimmer kommt und sagt, da können wir nichts mehr tun? Wie wirst du in Zukunft mit solchem Schmerz, mit deiner Wut und deiner Trauer umgehen? Ich möchte dir Mut machen, den Weg zu gehen, den Gott uns in seinem Wort zeigt. Denn es stimmt, was wir gleich miteinander singen werden. Gott sagt, ich bin bei dir. Wenn die Sorge dich niederdrückt, Wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst. Auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin dir nah. Amen.